liebe Hörerinnen und Hörer, in der letzten Sendung dieser Radioakademie haben wir uns mit einem Umweltpraktiker, einem Lobbyisten im besten Sinn des Wortes also, unterhalten. Heute fragen wir nach, wie diejenigen es machen, die in dem komplexen System unserer Gesellschaft etwas erreichen wollen, die darüber entscheiden, wie Umwelt und Umweltpolitik heute und morgen aussehen soll. Umweltschutz also unter den Bedingungen der Demokratie, der Eigeninteressen der Wähler und des Wahlkampfs der Politiker. Aber genau hier werden eben die Rahmenbedingungen gesetzt. Wir sprechen mit Frau Dr. Maria Flachsbart. Sie ist CDU-Abgeordnete des Bundestagswahlkreises Hannover-Land. Sie ist Tierärztin von Beruf und sagt von sich, dass sie Umweltpolitikerin aus Leidenschaft sei. Nach ihrer Motivation befragt, nennt sie zuerst die Faszination, die von der Natur ausgeht, aber dann auch schnell das Nachsehen, das Forschen, das Verstehen wollen.
All das, was uns in der Natur auf ganz selbstverständliche Weise immer wieder und wieder entgegenkommt, wird sehr schnell sehr wunderbar, wenn man das hinterfragt. Und diese Begeisterung für die Natur und für natürliche Vorgänge hat mich natürlich nicht verlassen.
Ihnen geht es um die Bewahrung der Schöpfung. Das wichtigste oder zumindest die lauteste Debatte läuft im Augenblick um das Klima. Da gab und da gibt es Auseinandersetzungen, vor allen Dingen um die verschiedenen Beiträge, die die einzelnen Länder oder Industrien leisten müssen.
Also ich möchte es noch mal ein bisschen differenzieren. Sie haben recht, es handelt sich auf der einen Seite ohne Zweifel um die Bewahrung der Schöpfung. Also wie können wir es gewährleisten, dass wir unseren Kindern und Kindeskindern eine Welt hinterlassen, die weiter so wunderbar und lebenswert und liebenswert ist und die unendliche Ressourcen sozusagen für uns Menschen zur Verfügung stellt. Auf der anderen Seite ist es aber auch Aufgabe der Umweltpolitik, Rahmenbedingungen so zu setzen, dass moderne Industriestaaten, und zu denen gehört Deutschland ohne Zweifel, in ihr sich konstruktiv und auch produktiv entwickeln können. Denn wir Umweltpolitiker können auch nicht die Augen davor zumachen, dass ein Industrieland wie Deutschland letztendlich zur Aufrechterhaltung seiner Produktivität, die nun wiederum dazu notwendig ist, um nicht zuletzt auch auf sozialem Niveau Wohlstand zu erarbeiten, der dann verteilt wird. Also wie können wir es tatsächlich hinkriegen, einen Industriestandort auf hohem Niveau zu erhalten und auf der anderen Seite aber Schöpfung zu bewahren?
Sie sind Politikerin, aber Sie sagen auch klar, dass Sie Christin sind. Wir haben alle gelernt, dass Politik Kompromiss ist. Was heißt das für Sie persönlich? Wie wägen Sie Kompromisse gegeneinander ab? Wo ist da noch Raum für Politik und wo müsste vielleicht eher protestiert werden?
Politik ist eine komplizierte Angelegenheit und funktioniert nur, wenn man eine Mehrheit hat. Das ist das allererste, was man hier lernt. Also man hat Ideale, überhaupt gar keine Frage, versucht möglichst viel dieser Ideale auch in praktische politische Arbeit umzusetzen. Aber letztendlich kann man noch so schöne Ideale haben, wenn man keine Mehrheit hat, ist das alles nichts. Wie weit bin ich bereit, zum Beispiel den großen Schwellenländern wie Indien und China zuzugestehen, dass sie jetzt noch größere Verschmutzungsrechte von den alten Industrienationen, also Nordamerika und in Europa fordern zum Beispiel. Da weiß ich eben, dass es auf der einen Seite natürlich unserer gemeinsamen Umwelt nicht gut tut, wenn wir da noch weitere Verschmutzungsrechte zugestehen. Auf der anderen Seite aber weiß ich, wenn ich das nicht tue, Zugeständnisse machen, dann platzt die Verhandlung eben völlig. Dann hat es auch keinen Sinn, dass wir uns zum Beispiel in Bonn oder in Mexiko jetzt nochmal wieder treffen und versuchen, dieses gemeinsame Ziel zu erreichen. Also weil ich weiß, dass die Welt eben nicht so ist, wie ich sie mir wünsche, sondern eben praktische Politik in einem realistischen Umfeld machen muss, muss es Eingeständnisse und Zugeständnisse geben.
Wie bekommt man diese beiden Dinge zusammen? Also auf der einen Seite die Natur, die aus dem Gleichgewicht geraten ist und die wir nicht aus eigener Kraft wieder ins Gleichgewicht bringen können. Und auf der anderen Seite das Schließen von Kompromissen. Wie geht man als Politiker damit um? Denn es ist doch bestimmt nicht einfach, genau dort Kompromisse zu verhandeln, wo man weiß, dass genau diese Kompromisse Zerstörungen zur Folge haben werden.
Ja, das ist so. Aber da können wir auch ganz wieder konkret bleiben und auch wieder beim Klimaschutz gerne bleiben. Wenn Sie zum Beispiel die Maßgaben für den CO2-Ausstoß stärker senken, so ist das so, dass wir dann natürlich auch Gespräche führen mit großen Emittenten, also großen Firmen zum Beispiel, die CO2 ausstoßen und uns sagen, Wenn ihr die Rahmenbedingungen hier in Deutschland weiter verschärft für uns, dann gehen wir mit unserer Produktion ins Ausland. Das würde bedeuten erstens, dass wir hier Arbeitsplätze verlieren. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Argument, dem sich auch Umweltpolitiker überhaupt nicht verschließen können, weil wir natürlich nicht nur Abgeordnete für Umweltschutz sind, sondern letztendlich Abgeordnete aus unseren Wahlkreisen mit der entsprechenden Verantwortung letztendlich auch für unsere Wahlkreise und für Arbeitsplätze in Deutschland. Und zum anderen sagt man uns, wenn wir dann im Ausland produzieren, produzieren wir dort natürlich nach den entsprechenden niedrigeren Standards. Und das hilft der Umwelt überhaupt nichts. Und von daher müssen wir da abwägen, so problematisch das ist und so schwierig tatsächlich man das manchmal ertragen kann. Aber ich komme auf das zurück, was ich ganz zu Anfang gesagt habe. In der Politik müssen Sie Mehrheiten finden. Sonst mit Idealen alleine kommt man im politischen Geschäft einfach nicht weiter. Wir müssen Mehrheiten finden. Das heißt, dass wir als Umweltpolitiker, so überzeugt wir von unserer Sache sind und so überzeugt, wie wir von der Notwendigkeit unseres Anliegens sind, müssen wir auch in der Fraktion und letztendlich dann auch im Plenum Mehrheiten für unsere Ansichten finden.
Der Papst hat nochmal ganz deutlich einen weiteren Zusammenhang benannt in seiner Neujahrsansprache an das diplomatische Korps, nämlich den Zusammenhang zwischen Umweltschutz und Frieden. Wie kommen diese Anliegen in den politischen Prozess?
Also da hat dieser viel gescholtene IPCC schon einen großen Anteil gehabt, in die politische Diskussion und auch die Dimension der politischen Diskussion letztendlich voranzubringen. Sowas wie ein Stern Report, also 2006, wo Stern als Berater der britischen Regierung mal ausgerechnet hat, was es eigentlich kostet, nicht wenn man in Klimaschutz investiert, sondern eben wenn man nicht in Klimaschutz investiert, ist ein Punkt gewesen, der die politischen Diskussionen sehr weitergebracht hat. Das sind dann innerhalb Deutschlands sicherlich auch wieder Verteilungskämpfe, klar, um einen begrenzten finanziellen Kuchen. Aber auch da ist die Bundesregierung bereit, entsprechende Zusagen zu machen und ich finde das ausgesprochen richtig.
Der theologische Begriff der Bewahrung der Schöpfung sagt ja noch einmal etwas anderes aus als der Begriff der Umweltpolitik. Für Sie als Christin und Politikerin, ist das identisch oder ist das eine wichtiger als das andere?
Also Bewahrung der Schöpfung ist tatsächlich das Große, der große Rahmen. Für mich als Christin, aber eben auch für mich als Menschen, die voller Bewunderung vor dieser Schöpfung steht, vor biologischen Prozessen, vor dem, was ich im Rahmen meines Studiums als Tierärztin mal gelernt habe, wie Entwicklungsphysiologie geht. Das ist schon etwas, was auch eine emotionale Komponente hat. Und Umweltpolitik ist dann der Versuch, gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die beides ermöglichen. Auf der einen Seite die wirtschaftliche Entwicklung eines hochindustrialisierten Landes und auf der anderen Seite die kluge Nutzung der natürlichen Ressourcen, die unsere Umwelt bietet, sodass wir auch nachfolgenden Generationen diese Umwelt möglichst unversehrt weitergeben können.
Kann man Schöpfung, also kann man einen theologischen Begriff heute im politischen Diskurs noch als Motivation angeben, denn immerhin wollen sie ja nicht nur von Gläubigen gewählt werden. Ist Schöpfung überhaupt als theologischer Begriff heute noch kommunizierbar in der Demokratie?
Nein, ich denke, es ist schon kommunizierbar, denn wir werden ja auch gefragt als Parlamentarier, auf welchem Boden steht ihr eigentlich? Warum macht ihr das eigentlich? Also was ist Ihre Motivation? Letztendlich dieses Gespräch, was ich jetzt mit Ihnen führe, führe ich natürlich nicht jeden Tag, auch nicht in der Intensität. Aber ich werde dennoch gefragt, auch im Wahlkreis und darüber hinaus, warum machst du das eigentlich? Also warum legst du dich da so ins Zeug? Warum meinst du eigentlich unbedingt, dass das richtig ist, was du da tust? Also da sind wir schon aufgerufen, auch Auskunft darüber zu geben, weil ich letztendlich davon überzeugt bin, dass wir in der politischen Meinungsbildung dann nicht bestehen können, wenn wir immer nur diese kurzen konsekutiven Zusammenhänge, also benennen, sondern wir müssen das schon in einen großen Rahmen setzen. Und da ist ehrlich gesagt das, was der Heilige Vater jetzt schon mehrfach gesagt hat in diesem Jahr, also sowohl in seiner Neujahrsansprache als auch jetzt zum Beginn der Fastenzeit, sehr, sehr, sehr hilfreich, weil dort eben dieser unmittelbare ökonomische Zusammenhang, das Denken in doch relativ kurzer Abfolge in Legislaturperioden eben nicht im Vordergrund steht, sondern er ganz grundsätzlich argumentiert, warum die Schöpfung ein Wert an sich ist, weil sie eben Schöpfung Gottes ist.
Vielleicht kann ich Sie zu einer Prophezeiung verleiten. Wo stehen wir in der Politik, in der Umweltpolitik in 10, 20, 30 Jahren?
Ich glaube, dass wir in großen Schritten nach vorne gehen können. Also wenn ich jetzt 10 Jahre zurückschaue oder vielleicht auch 20 Jahre zurückschaue, dann muss ich sagen, dass der Umweltschutz in der Bundesrepublik, das kann ich ganz besonders gut überblicken, wirklich riesige Fortschritte gemacht hat. Dann glaube ich, sieht man, dass Umweltpolitiker längst natürlich noch nicht die Ziele erreicht haben, die sie gerne erreichen würden, aber doch auf gutem Weg sind. Und ich glaube, dass wir jetzt vor einer tatsächlich neuen Herausforderung stehen, nämlich aus dem industriellen Zeitalter heraus, was vor allen Dingen sich gegründet hat auf der Nutzung von endlichen Ressourcen. Also von Öl und von Kohle und von Gas und auch von Mineralstoffen, von Vorkommen, dass das einen qualitativen Schritt nach vorne machen muss, all dieweil es immer mehr Menschen sind, die dieselben Ressourcen nutzen wollen. Und man einfach sieht, die Ressourcen sind so endlich, dass es nicht reichen kann. Also wenn jetzt tatsächlich 1,4 Milliarden Chinesen denselben Wohlstand haben wollen wie wir, und es spricht überhaupt nichts dafür, sozusagen, dass wir ihnen das absprechen könnten, mit welchem Recht eigentlich? Oder die Inder oder die Brasilianer, die alle an unserem Wohlstand teilhaben wollen, und wenn sie das alles auf der Grundlage machen wollen, auf der wir unseren Wohlstand bislang im Rahmen der industriellen Entwicklung geschaffen haben, dann wird unsere Welt das nicht ertragen. Also muss es einen intelligenten Ersatz der Ressourcen geben, die wir bislang so selbstverständlich genutzt haben und möglicherweise auch an der einen oder anderen Stelle verschwendet haben. Und ich bin davon überzeugt, dass diejenigen, die das besonders innovativ machen, dass die auch im Spiel der Kräfte, im Wettbewerb um ökonomische Vorteile auf dieser Welt insgesamt Vorteile haben werden. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass wir im Bereich der modernen Umweltschutzpolitik, im Bereich moderner Umwelttechnologien auch in den nächsten Jahren große Fortschritte machen werden. Ich glaube, wenn ich das nachtragen darf, ich glaube, dass es problematisch sein dürfte, jedenfalls hier in Deutschland, einer großen Zahl von Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, wir gehen jetzt in ein Zeitalter des Verzichts. Das wird nicht der Weg sein, sozusagen, für den wir auch Mehrheiten bekommen, den die Bürgerinnen und Bürger akzeptieren werden, sondern ich glaube tatsächlich, dass das durch eine moderne, intelligente Politik geschehen muss, dass die auf die Weiterentwicklung auch von entsprechenden technologischen Lösungen setzt.
Werden denn diese berühmten erneuerbaren Energien, also die durch sogenannte grüne Techniken erzeugte Energien, in Zukunft ausreichen?
Also ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir da auf jeden Fall noch ganz, ganz große Schritte in die Zukunft gehen können. Wir haben jetzt einen Anteil in Deutschland von 16% aus erneuerbaren Energien. Ich verhehle nicht, dass das auf der einen Seite eine technologische Herausforderung ist, auf der anderen Seite aber auch eine Herausforderung an die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger, die es dann häufig nicht so gerne haben, wenn man große Speicherkraftwerke oder auch große Stromautobahnen in ihrer unmittelbaren Nähe hat. Aber da müssen wir wissen, dass eben eins geht nur. Das Leben in Wohlstand auf hohem technischen Niveau oder aber in einer unberührten, von großen technischen Einrichtungen unberührten Umgebung.
Erzbischof Robert Zollitsch spricht von einem neuen Gesellschaftsvertrag für die Umwelt, angelehnt an den Generationenvertrag. Meinen Sie, dass es über den kleinsten gemeinsamen Nenner hinaus international im Umweltschutz etwas gibt, was gemeinsam erreichbar ist?
Also sich gemeinsam, relativ abstrakt, auf gemeinsame Ziele zu einigen, ich glaube, dass das gelingen kann. Das ist sogar in Kopenhagen gelungen. Also man hat gemeinsam gesagt, 2-Grad-Ziel, was auch immer das heißen soll, was auch immer das dann konkret bedeutet. Das ist dann tatsächlich das Problem. Und ich glaube, ja, ohne arrogant zu wirken als Nordeuropäer oder Westeuropäer vielmehr, dass wir hier in Europa eben auch aufgrund der sehr, sehr dichten Besiedlung ein besonderes Problembewusstsein haben, dass man in Ländern, wo mehr Platz ist, die riesige natürliche Ressourcen haben. Einfach Raum mit großartigen Landschaften, mit unberührter Natur. Ob sich da tatsächlich jeder und jede so darüber bewusst ist, was Umweltschutz heißt, was Bewahrung natürlicher Ressourcen heißt, vor dem Hintergrund, dass in einigen der Länder, die ich angesprochen habe, der persönliche Lebensstandard umso viel niedriger ist, als der hier ist. Ob man da nicht ganz andere Abwägungen dann trifft, davon bin ich noch nicht ganz überzeugt. Also nochmal, dass man sich allgemein auf dieses Ziel einigt, glaube ich sofort, dass das möglich ist. Spannend wird es eigentlich erst dann, wenn es konkret wird.
Und das ist dann wieder der politische Prozess mit den Mehrheiten.
Das ist dann der politische Prozess mit den Mehrheiten wieder. Genau so ist das.
Frau Flachsbarth, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Sie hörten unsere Radioakademie zum Thema Umwelt, Schöpfung, Verantwortung. Am Mikrofon verabschiedet sich Pater Bernd Hagenkort. Ihnen alles Gute, wo immer Sie uns zuhören. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.